Interessant fand ich am Anfang die Folie, da stand, was macht Macht mit Joachim Heidenreich? Ich habe kurz überlegt, ob ich meine Predigt ändern muss, aber ich glaube, es passt auch für euch. Was macht Macht? Eine kleine Geschichte eines kleinen Jungen, der es bis ganz nach oben schaffte. Juni 1946. Ein kleiner Junge kommt in einer Großstadt zur Welt. Schon in der Schule fällt der kleine Junge durch sein negatives Verhalten auf. Er muss oft nachsitzen, redet dazwischen und beschießt Mitschüler mit Papierkügelchen. Daraufhin schickt ihn sein Vater in ein strenges Internat. Anfangs fällt ihm das Leben dort schwer. Doch schon bald hat er sich angepasst und fällt sogar durch seinen Ehrgeiz positiv auf. Nach dem Studium begann er bei seinem Vater zu arbeiten. Seine erste Aufgabe war die Renovierung eines alten Hotels. Durch Lügen überzeugte er Banken und Investoren mit einzusteigen. Nur dadurch gelang ihm, das Hotel zu erhalten. Seine erste Ehe zerbricht, weil er immer wieder fremd geht. Nach einigen Jahren baut er ein riesiges Gebäude mit fast 60 Stockwerken. Er selbst bewohnt dabei die obersten 3 Stockwerke mit fast 60 Zimmern. Sein persönliches Ego steigt immer weiter. Mit anderen Bauwerken stürzt er sich aber fast immer wieder in die Pleite. Zumindest seine Firma. Er selbst zahlt sich weiterhin Unsummen von Gehältern und Bonis aus. Er tritt weiter ins Rampenlicht und bekommt eine eigene TV-Show. 2015 beginnt er mit dem Slogan Make America Great Again seine politische Reise und strebt weiter nach Macht, die er mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, durchsetzen wird. Vor knapp zwei Jahren, wird dieser ungezogene Junge, der schon als Kind alle gemobbt hat, dann einer der mächtigsten Menschen der Welt. Sein Verhalten hat sich seitdem nicht gebessert. Donald Trump, ein Mann, dessen Lebensaufgabe darin besteht, immer reicher und mächtiger zu werden, immer mehr auf Kosten anderer seinen eigenen Vorteil zu suchen. Er überschreitet alle sozialen Grenzen und Konventionen. Allgemein geltende Regeln und Normen interessieren ihn nicht, denn er steht im Mittelpunkt und da will er auch bleiben. Und das nicht nur für 327 Millionen Amerikaner, sondern für die ganze Welt. Wenn er irgendwo auftaucht, müssen alle anderen ihre Pläne umwerfen. Egozentrik in Reinform. Macht und Reichtum unter allen Umständen. Das Streben nach Macht als Mittelpunkt eines Lebens. So trifft es nicht nur auf Donald Trump, sondern auf viele Menschen heute zu. Oh, funktioniert mein Presenter? Nein, tut er nicht. Kannst du weiterklicken? Jetzt. Das Wirtschaftsmagazin Forbes veröffentlicht jedes Jahr eine Liste mit den erfolgreichsten und mächtigsten Menschen der Welt. Wir sehen hier stehen unter anderem Staatspräsidenten drauf, können wir gut nachvollziehen, dass die eine gewisse Form von Macht haben. Aber es steht auch drauf, zum Beispiel Jeff Bezos, der CEO von Amazon, es steht Bill Gates, der Gründer von Microsoft, Larry Page, der Mitbegründer von Google, Jerome Powell, Präsident der US-Notenbank und Mark Zuckerberg, CEO von Facebook mit drauf. Also es sind neben normalen Staatspräsidenten oder Bundeskanzler auch große Firmenchefs dabei. Nächste Folie bitte. Zudem gibt dieses Magazin auch eine Liste heraus mit den reichsten Menschen der Welt. Hier tauchen manche Menschen aus der ersten Liste zufällig wieder auf. Unter anderem kann man zum Beispiel sagen, dass Jeff Bezos, also der Gründer von Amazon, über ein Privatvermögen von 131 Milliarden US-Dollar verfügt. Bill Gates hat leider nur noch 96,5 Milliarden und Warren Buffett, ein großer Investmentmensch, immerhin noch 82,5 Milliarden. 2018 besaßen die 10 reichsten Menschen, also 10, oder mit anderen Worten zu sagen, 10, die 10 reichsten Menschen der Welt etwa ein Privatvermögen von 744 Milliarden US-Dollar. Nach dem Brand von Notre Dame in Paris im April diesen Jahres wurden innerhalb von 24 Stunden von wenigen Familien mehrere hundert Millionen Euro für den Wiederaufbau gespendet. Mittlerweile ist fast eine Milliarde Euro für den Wiederaufbau zusammengekommen. Sehr gut, du bist schon weiter. Laut dem also man sieht, wie sich die Bevölkerung in den letzten 50, 70 Jahren geändert hat. Im Jahr 1950 gab es etwa 2,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Heute, 2019, sind schon 7,7 Milliarden Menschen. Laut dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen leiden im Gegensatz zu diesen ganzen Milliardären rund 821 Millionen Menschen weltweit am Hunger. Also etwa jeder neunte Mensch leidet aktuell an Hunger. An den Folgen von Hunger und Unterernährung sterben mehr Menschen als an HIV, AIDS, Malaria und Tuberkulose zusammen. Wir leben grundsätzlich in einer reichen Welt. Und trotzdem verhungern jedes Jahr etwa 9 Millionen Menschen, was einem Todesfall etwa alle 3 Sekunden entspricht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Häufig sind Kinder unter 5 Jahren davon betroffen. Die meisten davon in einem afrikanischen Land. Und das, obwohl der Kontinent eigentlich viele Bodenschätze besitzt. Die Ungleichverteilung von Macht führt immer wieder und gerade in solchen Ländern zu einer sozialen Ungleichheit. Wir dürfen uns schon mal fragen, wieso für eine abgebrannte Kirche, für ein Kulturdenkmal so viel Geld gespendet wird, während zugleich Millionen von Kindern verhungern. Was kann man also sagen? Der Mensch hat eine grundsätzliche Sehnsucht nach Macht. Die nächste Folie bitte. Und das begann eigentlich schon bei Adam und Eva. Wir lesen ganz am Anfang im ersten Buch Mose: Wenn ihr von der Frucht esst, werden euch die Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Oh, wie Gott sein? Das klingt doch super, das machen wir, hat sich die Eva gedacht. Obwohl Gott ihnen schon Macht gegeben hatte. Wir lesen nämlich kurz davor, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde und machet sie euch untertan. Gott hat ihnen schon Macht gegeben über die Erde, aber es reichte ihnen nicht. Sie wollten mehr haben. Selbst die engsten Nachfolger Jesu waren davor nicht befreit. So lesen wir jetzt etwa in Markus 10, ich habe es jetzt ganz verkürzt ein bisschen, die Jünger Jakobus und Johannes sagten zu Jesus: Wir möchten, dass du uns zu rechts und zu links neben dir sitzen lässt, wenn du deine Herrschaft angetreten hast. Was sagen diese Jünger damit aus? Wir sind im Vergleich zu den anderen was Besonderes. Wir sind besser, sogar besser als die anderen Jünger. Wir sind mehr wert als die anderen. Und deshalb gib uns einen Ehrenplatz in deinem Reich. Denn wir haben mehr Macht verdient. Wir wollen mehr zu sagen haben als andere. Wir haben es doch verdient, sagen sie Jesus. Und weil der Widersacher Gottes, der Teufel, weiß, dass wir Menschen genau in dieser Beziehung, es gibt immer so drei Hauptthemen, die man immer nennt, das ist Geld, Sex und Macht. Und da weiß der Teufel, dass wir da ganz besonders empfindlich sind und dass wir schwach sind. Und deshalb macht er sogar Jesus ein unmoralisches Angebot. So lesen wir im Lukas-Evangelium im 4. Kapitel, ich habe das vorher wieder weggelassen, ihr könnt es ausgiebig auch lesen. Der Teufel führte Jesus an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte: Alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Alle diese Macht will ich dir geben. Der Teufel weiß genau, wonach sich unser Herz im Geheimen sehnt. Und er weiß genau, womit er uns verführen und weichkochen kann. Menschen wollen Macht haben, in großen wie in kleinen Dingen. Denn Macht verändert die Welt. Menschen streben nach Macht und begehren, Ressourcen zu erhalten. Und sie versuchen umgekehrt, sich der Kontrolle anderer zu entziehen. Wer in großen Firmen arbeitet, wird es feststellen, je höher jemand in einer Position ist, umso weniger wird er kontrolliert werden. Macht macht mich zu etwas Besonderem. Es hebt mich aus der Masse heraus. Jetzt habe ich immer über Macht gesprochen. Aber was ist denn Macht überhaupt? Hat es mit mir, kleinem Lichtchen in dieser Welt, überhaupt was zu tun? Ich bin kein Jeff Bezos, keine Angela Merkel und noch weniger ein Donald Trump. Wo habe ich denn schon was zu melden? Noch nicht mal in meiner Firma, denkst du dir, vielleicht habe ich was zu sagen. Da bin ich eher das Opfer von der Macht anderer. Macht, das hat doch nichts mit mir zu tun. Das ist doch eigentlich kein Thema für mich. Nein? Oh doch. Und ich werde es dir auch erklären, warum doch. Macht beruht auf einem Abhängigkeitsverhältnis zwischen Personen, Gruppen, Staaten und Gesellschaften. Ein ganz bekannter Soziologe, Max Weber, hat Macht mal folgendermaßen definiert. Macht als Chance, den eigenen Willen auch gegen den Willen anderer durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Jeder Mensch kennt es von frühester Kindheit, wir können mal die nächste Folie machen. Jeder Mensch kennt es von frühester Kindheit an, die Erfahrung, seinen Willen zu bekommen oder eben auch nicht. Ich weiß nicht, wer Calvin und Hobbes kennt, ist oft in Tageszeitungen, da ist der kleine Calvin, hat seinen Ball und sagt, oh je, da kommt Mo, der Klassentyrann. Und er kommt und sagt, los Kleiner, her mit dem Ball. Und der Calvin sagt, klar Mo, nimm nur. Und seine Quintessenz ist, leg dich nie mit einem Sechsjährigen an, der sich rasiert. So geht es Eltern ebenso. Die kriegen auch mal ihren Willen und mal eben auch nicht, so wie sie gehofft haben. Nächste Folie bitte. Die positive Seite von Macht kann eigentlich ja total super sein. Die Erfahrung, etwas bewegen und verändern zu können. Das Erleben, Wirkmacht zu haben, also etwas gestalten zu können. Und das ist auch notwendig in unserer Welt, insofern sie auch legitimiert in einem Rahmen stattfindet. Aber die negative Auswirkung von Macht kann dich tief ärgern, kann dich frustrieren und in Verzweiflung treiben. Wenn man sich ohnmächtig erlebt, wenn man eben nichts mehr machen kann. Wo Menschen aufeinandertreffen, ist Macht nichts Neutrales. Wo Menschen aufeinandertreffen, ist Macht nichts Neutrales, denn die Wirkmacht des einen ist die Grenze des anderen. Nächste Folie bitte. Früher bestand die Macht in einer äußeren Autorität, die von oben nach unten regierte. Da gab es diejenigen Einzelpersonen oder Kleingruppen, die sich die Macht angeeignet haben, die sogenannten Machthaber, und im Gegensatz dazu gab es unten die Machtlosen, also die Untergebenen. Die Macht heute ist aber eben nicht mehr nur in irgendwelchen Königshäusern oder Ministerien oder Behörden lokalisiert. Nächste Folie. Macht besteht immer in Beziehungen. Keine soziale Gruppe ist frei von Machtstrukturen. Wenn zwei Kinder miteinander spielen und der eine zum anderen sagt, wenn ich das Auto von dir nicht bekomme, dann bist du morgen nicht mehr mein Freund. Dann ist es Macht. Es ist ein Ausdruck von Macht. Selbst in einer Kleingruppe wie einer Familie gibt es Machtstrukturen. Es zuckt vielleicht der eine oder andere zurück und sagt, nein, wir sind eine christliche Familie, bei uns gibt es das nicht. Wir besprechen alles miteinander, wir entscheiden miteinander, wir gehen total respektvoll miteinander um. Ehrlich? Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Du gehst jetzt hoch, putzt dir die Zähne und dann gehst du in dein Bett. Alternativ mit der kleinen Ergänzung, sonst machen wir morgen keinen Ausflug. Die Chance, den eigenen Willen gegen den Willen anderer durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Das ist Macht. Jetzt können die ganzen Eltern hier alle aufgeschreckt hochspringen und sagen, ja du, hast ja keine Ahnung. Es ist doch total notwendig, dass wir Regeln aufstellen, weil sonst würden uns die Kinder doch alle auf den Kopf rumtanzen. Und wir brauchen diese Regeln und das Durchsetzen der Regeln. Ja, das ist auch notwendig, sonst werdet ihr schlechte Eltern. Aber es findet in einer Machtstruktur statt. Heute besteht Macht im Wissen und den daraus resultierenden Möglichkeiten, unter anderem zum Beispiel durch Manipulation. Du weißt genau, wie du dein Kind überzeugen kannst, das zu tun, was du als Erwachsener für richtig hältst. Meistens zumindest. Erwachsene Menschen wissen, was andere Menschen gerne hören, erleben oder kaufen, um sich gut zu fühlen. Sie kennen deren Bedürfnisse. Hier ist mal, wer mal irgendwas in der Richtung studiert hat, Maslow'sche Bedürfnispyramide. Menschen kennen die Bedürfnisse der anderen oft besser, als sie die selber kennen. Und sogenannte, modernes Wort, Influencer verdienen damit Unmengen an Kohle. Und mit diesem Wissen über andere, über die Bedürfnisse anderer, werden beispielsweise politische Wahlen nicht mehr nur durch die Persönlichkeit eines Einzelnen, eines Politikers und das Parteiprogramm, sondern heute teilweise durch Mathematiker und ITler beeinflusst und am Ende sogar gewonnen. Heute wird vermehrt Wissen immer mehr zum Entscheidungsträger für Macht. Je mehr ich über die Lebensverhältnisse und Bedürfnisse des anderen weiß, desto leichter kann ich Einfluss auf sein Leben und sein Handeln nehmen. Und wir bekommen das im Zeitalter von Facebook, von Cookies, von Google Analytics zwar immer mehr mit, aber wir lassen uns auch immer mehr darauf ein, weil es völlig normal geworden ist. Weil es völlig normal geworden ist, dass wir uns diesen Machtstrukturen hingeben. Unsere Naivität und Gleichgültigkeit wird von großen Konzernen ausgenutzt, um immer einflussreicher und reicher zu werden. Macht hat viele Gesichter. Es gibt beispielsweise die politische Macht. Die kennen wir ganz allgemein, ist durch Gesetze geregelt, durch Politiker. Sie ist aber auch durch den Protest des Einzelnen möglich. Es gibt die wirtschaftliche Macht. Das sind die profitorientierten Unternehmen, deren oberste Prämisse die Gewinnmaximierung ist. Siemens, VW, BMW, Dieselskandal, SAP, BASF, wir können vieles nennen. Eine dieser großen Firmen ist Bayer. Zu Bayer gehört eine Firma namens Monsanto. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Monsanto verkauft Saatgut, was genmanipuliert ist. Und in diesem Saatgut ist gleichzeitig das Gift drin, damit das Saatgut gut aufwächst. Das Problem ist, wer dieses Saatgut kauft, kann es nur einmal verwenden. Denn die kleinen Bauern, denen das oft verkauft wird, in anderen Ländern, aber auch bei uns, können dieses Saatgut nur einmal verwenden. Das heißt, sie sind abhängig, zukünftig genau wieder von Monsanto ihr Saatgut zu kaufen. Früher hat man einfach einen Teil davon genommen, hat es wieder ausgesät und konnte das wieder nutzen. Heute sind sie davon abhängig, weil es nur einmal benutzbar ist. Oder die Macht eines anderen Konzerns. Ihr kennt das Mineralwasser Vittel. Vittel ist so ein kleines Dorf, vielleicht so wie Diesbeck. Und dort gibt es eine gute Quelle. Und Nestle hat sich diese Quelle gekauft und zapft jedes Jahr Millionen von Liter Wasser ab. So, dass jedes Jahr der Grundwasserspiegel um 30 Zentimeter sinkt. Jetzt haben die Bewohner von Vittel festgestellt, oh, das ist aber unser gutes Wasser. Nestle verbietet denen mehr oder weniger, dass sie ihr eigenes Wasser trinken dürfen und sie müssen jetzt mit Pipelines fremdes Wasser in ihr Dorf holen. Es gibt die Finanzmacht. EZB kennen wir, die Börse, Hedgefonds, Strafzinsen oder ganz aktuell Zwangskündigung von Sparverträgen. Das ist Macht, die die Banken haben. Geistliche Macht. Die Kirchen zum Beispiel als Monopol, als alleiniges Monopol für Vergebung. Oder auch die geistige Macht. Universitäten haben eine ganz viel Macht. Es gibt in Amerika Elite-Unis, die garantieren am Ende des Studiums einen hochbezahlten und einflussreichen Job für die besten Absolventen. Es gibt religiöse Macht. Es gibt Sektenführer, es gibt Religionsführer, die eine immense Macht auf den Einfluss ihrer Jünger haben. Emotionale Macht, wenn jemand vor dir steht und weint und es dir das Herz zerbricht und du genau weißt, ich kann nicht anders als seinen Willen zu tun. Wenn ich dir ein schlechtes Gewissen mache und du sagst, ja, du hast ja so recht, dann ist das Macht. Die Macht der Medien erleben wir tagtäglich. Irgendwelche Titelseiten, die irgendwas postulieren. Blitznews. Nicht umsonst haben die reichsten Menschen dieser Erde, Jeff Bezos zum Beispiel, eine eigene Tageszeitung gekauft, eigene Medienunternehmen gekauft, damit sie einfach die Welt beeinflussen können. Die Macht des Internets, Google, Facebook, Twitter, Amazon. Ich könnte euch vieles sagen, wie die Einfluss auf euer Leben nehmen, ohne dass ihr es mitbekommt. Die Macht von Informationen, Falschinformationen. Wenn ihr euch die Wahlen der AfD anschaut und genau mal hinschaut, werdet ihr merken, dass viele Menschen durch Falschinformationen gewählt haben. Die Macht des Einzelnen, Greta ist ein gutes Beispiel dafür, welche Macht eine einzelne Person in dieser Welt haben kann. Aber auch die Macht der Gruppe, Fridays for Future, ist eine Macht. Macht durch physische Gewalt beim Militär, bei der Polizei, durch Waffen, aber auch beim IS zum Beispiel. Dunkle Macht, die Macht über Teufel und Engel. Man könnte vieles nennen, welche Gesichter Macht alles hat. Ich möchte euch heute aber ein Konzept der Bibel vorstellen, welches ein absoluter Gegenpol zu den uns bekannten Machtstrukturen ist. Wir sprechen in der Bibel von Gottes Allmacht. Und wir Christen glauben auch, dass Gott nichts unmöglich ist. Und dennoch sehen wir an vielen Stellen, dass er diese Macht nicht so einsetzt, wie wir uns das manchmal wünschen würden. Beispielsweise in Leitsituationen. Der Micha hat es letzte Woche mal so erzählt, wie es ihm damit geht, wie schwer das manchmal für ihn, diese Tatsache zu akzeptieren. Ich persönlich glaube, und wir haben das vorhin auch gesungen, Gott müsste nur ein Wort sprechen und es würden Berge einfallen und Menschen heil werden. Gott könnte mit einem Wort allen falschen Machthabern dieser Welt das Amt und alle Möglichkeiten entziehen. Aber Gott geht einen anderen Weg. Sein Konzept ist ein anderes. Er schickt seinen Sohn in die Welt, nicht um mit Gewalt seine Macht durchzusetzen, sondern um eine Machtumkehr zu vollziehen. Wir lesen in Matthäus 20 Folgendes. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus sagt, wer der Größte, wer der Mächtigste, wer der Wichtigste unter euch sein will, der sei euer Diener. Es ist so gar nicht das Konzept, was uns so auf Anhieb irgendwie begeistert. Einander dienen, das ist mit Arbeit verbunden. Aber was ist, wenn nur ich dem anderen diene, aber der andere mir nicht so dient? Ist es nicht irgendwie ungerecht, unfair? Ja, das ist es. Aber es ist Liebe. Charlie Chaplin, einer der erfolgreichsten Komiker des letzten Jahrhunderts, hat mal Folgendes zum Thema Macht gesagt. Macht brauchst du nur, wenn du etwas Böses vorhast. Für alles andere reicht Liebe, um es zu erledigen. So stark sich die Gesellschaft in den letzten 150 Jahren auch verändert hat, so gleich ist sie doch geblieben, dass Menschen lieber herrschen, statt dienen zu wollen. Das zwischenmenschliche Verhalten wird deshalb von Fragen bestimmt wie, was habe ich vom anderen? Was nutzt mir der andere? Und Jesus verändert die Sichtweise an dieser Stelle grundlegend. Er stellt sie regelrecht auf den Kopf. Versteht mich nicht falsch. Jesus lehnt Macht nicht grundsätzlich ab. Aber er sagt, Wer etwas sein will oder auch manchmal sein muss, der sei der Knecht und Diener der anderen. Wer Macht hat, wer leitet, wer an der Spitze ist, wer Verantwortung trägt, der soll dies nicht tun um der eigenen Machtgelüste willen und um selber vielleicht groß rauszukommen, sondern um zu dienen. Die Frage ist nun nicht mehr, was habe ich vom anderen? Sie lautet jetzt, wie kann ich für den anderen da sein? Jesus erwartet von seinen Nachfolgern, dass sie für sind. Sie sollen für die anderen Menschen sein. Sie sollen so leben, dass dieses Für sichtbar wird. Wir sind nicht füreinander da, uns gegenseitig den Kopf zu waschen, sondern die Füße. Wir sind dazu berufen, einander zu dienen und einander zu lieben. Wir sind dazu berufen, einander den Schmutz abzuwaschen, den uns das Leben gebracht hat. Wir sind berufen, einander die Sünden zu vergeben und einander Heilung zu bringen. Wir sind berufen, einander zu unterstützen und zu ermutigen. Einander zu dienen heißt, es ist mir wichtig, dass der andere auf seinem Weg mit Jesus weiterkommt. Einander dienen heißt, ich will den anderen segnen auf seinem Lebensweg. Ich will, dass es ihm gut geht mit seinem persönlichen Leben, in seiner Familie und in seinem Beruf. Einander dienen heißt, ich freue mich mit ihm, wenn er was Gutes erlebt hat, und ich weine mit ihm, wenn er traurig ist. Einander dienen heißt, ich helfe ihm, seinen Platz in seiner individuellen Berufung zu finden. Einander dienen heißt, nicht verurteilen oder anklagen, sondern wertschätzen und helfen. Schwächen nicht anzuprangern und auszunutzen, sondern auszugleichen. Das ist nicht das Konzept der Welt. Es ist das Jesus-Modell. Und daran soll man auch uns Christen erkennen. Und dieser Dienst spielt sich auf mindestens 3 Ebenen ab. Dienen findet statt erstens auf der Ebene unserer Haltungen. Wie ist meine Haltung dem anderen gegenüber? Stelle ich mich über ihn oder unter ihn? Das ist vielleicht ein ganz subtiler Punkt, aber wie schnell stelle ich mich über den anderen? Wie schnell glaube ich, dass ich was Besseres bin als der andere? Wie schnell richte ich über den anderen? Wie schnell klage ich den anderen an, wenn wir ihn kritisieren? Natürlich dürfen wir auch sagen, wenn was nicht passt und wenn wir was nicht gut finden. Aber die Frage ist immer, ist es von oben herab oder ist es auf Augenhöhe? Aber auch die Gefahr, dass ich hochmütig, neidisch oder stolz bin. All das hat keinen Platz im Reich Gottes. Auf der zweiten Ebene findet das Dienen statt, nämlich auf der Ebene des Praktischen. Dienen heißt vielleicht mal, beim anderen die Kinder zu hüten oder beim Tapezieren zu helfen oder für die Oma, die Nachbarsoma mal einkaufen zu gehen. Es kann heißen, einen Krankenbesuch zu machen, zuzuhören, einander praktisch beistehen und helfen. Der Paulus sagt, überbietet einander im Gutes tun, kommt dem anderen mit dem guten Tun zuvor. Dienen heißt auch, die Gastfreundschaft zu leben, auch in unserer Gemeinde. Daran sagt Jesus, soll man seine Jünger erkennen. Nicht an unserer Rechtgläubigkeit, nicht an unseren tollen Gottesdiensten, nicht an unseren tollen Flyern, auch wenn ich sie mache, nicht an unserer tollen Fassade, an unserer neuen Bühne, sondern an der Liebe zueinander soll man uns als Christen erkennen. In allem anderen, versteht mich nicht falsch, wollen wir Gott ehren. Und wir wollen dies auch so gut machen, wie wir können, weil Gott es wert ist. Aber unser Erkennungsmerkmal ist die Liebe zueinander. Weil alles andere kann jeder andere Verein auch. Und der letzte Punkt, Dienen findet auf der Ebene des Geistlichen statt. Dienen heißt hier einfach betend dienen. Fürbitte tun für den anderen. Auch ohne, dass er es weiß und dass er es vielleicht mitbekommt. Auch im Gottesdienst könnt ihr das tun. Ich kann beten für jemanden, der vielleicht traurig aussieht. Ich kann beten für die Kindergottesdienstmitarbeiter. Ich kann beten für den Lobpreis. Ich kann beten für den Prediger hier oben. Ich kann beten für die, die im Hintergrund arbeiten. Alle, die etwas zum Gelingen dieses Gottesdienstes beitragen, brauchen euer Gebet. Dienen im Geistlichen heißt auch, Mitgefühl zu zeigen, Versöhnung anzubieten und Heilung zu schaffen. Was ist der größte Feind der Liebe? Nicht der Hass, sondern die Angst. Die Angst, zu kurz zu kommen. Die Angst, benachteiligt zu werden. Doch Jesus zwingt nicht. Er will den anderen gewinnen. Er will dessen Herz und dein Herz gewinnen. Er will niemanden kaufen. Er will niemanden manipulieren, niemanden korrumpieren oder betören. Er will dich und mich mit Liebe und Dienen überzeugen. Ein allerletzter Gedanke. Was würde Jesus zu Donald Trump, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg sagen? Er würde ihnen sagen, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Die Macht, die Gott uns gibt, wird immer stärker durch Liebe geformt. Und in der Frage, ob ich durch Dienen nicht benachteiligt bin, möchte ich von Paulus lernen, der dazu sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Amen. Ich bete noch mit uns, aber ihr könnt in der Zeit euch schon hochgehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du den Überblick hast, auch über die Mächtigen in dieser Welt, und du nimmst ihnen das Amt nicht weg. Aber du zeigst uns, wie wir anders leben können. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dieser Gegenpol zu sein. Ein Gegenpol von Liebe, von Dienen und von Anerkennung. Amen.